über die Zeit im Laufe des Lebens haben sich schon viele Christen die Frage gestellt, was macht eigentlich die Gemeinde Jesu aus? Was macht eine christliche Gemeinde aus? Was ist ihre Bestimmung? Und wie stellt sich Gott eigentlich eine Gemeinde vor? Eine Gemeinde, von der wir gerade gehört haben, dass es ein Leib gibt und alle anderen, alle, die an Jesus Christus glauben, sind Teile, Glieder dieses einen Leibes. Die alte Kirche hat verschiedene Glaubensbekenntnisse formuliert und wir haben auch Heiligabend ein sehr altes Glaubensbekenntnis gesprochen. Es gibt aber neuere. Es gibt ein Glaubensbekenntnis aus dem Jahr 1663 und es heißt das Westminster-Bekenntnis und dort lesen wir darüber, was die Gemeinde Jesu eigentlich ausmacht. Die Bestimmung des Menschen bestimmt darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Knackiger und kürzer geht's nicht. Die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Und ich finde es schön, dass es meine Bestimmung ist, Gott zu verherrlichen. Und ich freue mich schon drauf, dass ich in Ewigkeit diesen einen Gott in Ewigkeit verherrlichen werde. Und meine Freude wird dort unermesslich sein. Und man kann eigentlich nicht besser beschreiben, was die Anbetung ist. Und das ist heute auch unser Thema, haben wir schon gehört. Gott verherrlichen ist das wichtigste Ziel meines und deines Lebens. Und das ist auch das oberste Ziel der Gemeinde Jesu. Ob die Gemeinde das so für sich erkennt oder nicht, es ist so. Vom Gottes Wort her. Und wir werden genauer darauf schauen. Ich habe schon letztes Mal gesagt, unsere Gemeinde hat sich Ziele gesetzt. Auch eine Vision. Wir wollen eine Gemeinde für andere sein. Aber dazu gehören verschiedene Ziele und Aufträge. Evangelisation hatten wir schon vor 2 Wochen gehabt. Heute kommt das Thema Anbetung. Anbetung. Neben Evangelisation gibt es noch Jüngerschaft, Gemeinschaft, Dienst. Anbetung, durch die Gott unser eigenes, aber auch das Leben der Gemeinde prägen möchte. Ich lese einen kurzen Text, das wird aber nur einer der mehreren Texte sein, die heute in der Predigt vorkommen. Und zu diesem kurzen Bibeltext steht bitte jetzt auf. Ich lese aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 4, die Verse 10 bis 11. Dort wird beschrieben ein himmlischer Gottesdienst. Auch die 24 Ältesten warfen sich vor ihm nieder, und beteten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legten ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Das fettgedruckte ab den Vers 11 lesen wir gemeinsam. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Ich bete, himmlischer Vater, wie wird es sein, wenn wir vor deinem Thron eines Tages alle stehen, auf unser Angesicht fallen und singen, würdig bist du, heilig, heilig, heilig. Vielen Dank, Herr, dass du uns heute daran teilnehmen lässt, im Rahmen dieser Möglichkeiten, die wir heute haben. Herr, bitte erschließe uns dein Wort. Und sagt uns heute, durch deinen Heiligen Geist, was bedeutet eigentlich Anbetung für einen jeden von uns? Wir danken dir dafür im Voraus, dass du das tun wirst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Schaut bitte alle noch einmal auf diesen Text. Also, ich bitte um absolute Aufmerksamkeit. Habt ihr das noch einmal euch das so überlegt, was für eine Aussage diese Worte haben? Was wir alles gelesen haben? Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Das bedeutet, die ganze Welt und jeder von uns hier, jeder von uns ist von Gott erschaffen. In dem Sinne auch gewollt, sonst wären wir nicht erschaffen. Er hat auch zu dir und zu mir Ja gesagt. Er hat mich erschaffen. Da staunt man, oder? Ja, so ist es. Und so sitzen wir hier in diesem Gottesdienst und fragen uns nach seiner Führung in unserem Leben. Er verfolgt in deinem Leben, in unserem aller Leben ein Ziel. Und er hat einen Plan für dich. Das ist vielleicht für den einen oder anderen neu. Aber er hat einen bestimmten Plan nur für dich, für dein Leben. Und dass du heute sitzt, ist auch kein Zufall, sondern ist ein Teil seines Planes mit dir. Deshalb Obacht, würde der Bayer sagen. Er will dir heute was sagen. Der tiefste Grund für dein Leben ist, dass Gott dich gewollt und dir das Leben geschenkt hat. Der tiefste Grund für dein Leben ist, dass dich Gott gewollt und dir das Leben geschenkt hat. Ihr kennt das wahrscheinlich mit den Kindern, diejenigen, die Kinder hatten oder haben. Jahrelang beschäftigen sie uns. Ja, sie rauben uns die besten Jahre. Ja, gut, nicht so ernst nehmen, diese Aussage. Es gibt Zeiten, da denkst du dir, es gibt nichts anderes als ein Geruch von Nivea-Öl oder was man da alles so braucht und ja, und Geruch auch von den vollen Windeln im Haus. Das ist nicht immer ein Wohlgeruch, gehört aber dazu. Und das ertragen wir. Auch die Pubertät, wo unsere Kinder wie Kaktusse sind. Und man versucht, sie umzuarmen, aber irgendwie ist es schwierig. Manchmal tut es sogar weh. Ja, und das raubt uns auch manchmal den Schlaf. Auch wenn die Kinder erwachsen werden. Sie bekommen Probleme. Sie gehen ihre Wege. Aber sie sind doch unsere Kinder. Und wir lieben sie. Und mal ehrlich, nicht eins von ihnen würden wir hergeben. Auch das, was wie ein besonders prächtiger Kaktus war. Es ist so, als Eltern und Erwachsene spiegeln wir nur ungenügend das, was Gott für uns ist. Er freut sich sicherlich nicht immer an dem, was wir so leben und leisten. Aber Gott ist unser Vater. Unser Vater. Er freut sich an uns. Er beobachtet uns. Und seine Fähigkeiten sind unbegrenzt. Als du geboren wurdest, war er dabei. Und er ist auch dabei, wenn du die letzte Strecke deines Lebens getragen wirst. Ja, oder wo du auf Hilfe anderer Menschen angewiesen bist. Hast du schon die Bestimmung für dein Leben entdeckt? Den Plan, den Gott für dich hat? Hast du es akzeptiert? Was hat unser Leben für einen Sinn? Auf dieser Erde wurde einmal Jesus Christus gefragt, als er hier lebte, was ist das Höchste aller Gebote? Und er hat damals Folgendes geantwortet. Davon lesen wir in Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, beziehungsweise mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Meine Lieben, das ist der Sinn unseres Lebens. Gott ehren, ihn anbeten, ihn in den Mittelpunkt unseres ganzen Lebens zu stellen. Nicht nur so ein bisschen, nicht nur so ein wenig, nicht nur mit etwas Gefühl, nicht nur mit ein paar Gedanken, die wir uns mal leisten und Gott gönnen sozusagen, einmal in der Woche im Gottesdienst. Nein, das bedeutet, ich stehe Gott zur Verfügung immer. Mit meinem ganzen Herzen, mit meiner Seele, mit meinen Gefühlen, mit meiner Kraft, mit meinem Verstand. Mit allem. Ich bin für Gott da. Eine Frage. Woran denkst du am meisten in deinem Leben? Bitte nicht laut antworten, sonst erschrecken die anderen. Woran denkst du am meisten in deinem Leben? Was beschäftigt dich am meisten? Vielleicht träumst du ständig davon. Es sind Tagträume oder auch nachts. An einem Sonntag vor vielen Jahren, ich war damals 23 und noch ein Theologiestudent, war ich als Gefängnisseelsorger in einem Jugendgefängnis tätig. Und da wurde gerade ein Gottesdienst gehalten. Ich predigte. Ich las zu Beginn aus dem Psalm 63, den Vers 7. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Und die Jungs haben gelacht. Sie wussten, sie haben sich was anderes gedacht. An wen sie gedacht haben nachts. Und das musste ich erklären. Erstmal. Dass es hier darum geht, dass David seine Sehnsucht nach Gott ausdrückt. Und ich lasse das noch einmal vor und erklärte, wie meine Sehnsucht nach Gott ausschaut. Da wurden sie auf einmal still und haben zugehört. Und eben darum geht es. Ich denke an Gott, wenn ich schlafen gehe und wenn ich aufwache. Mein erster Gedanke ist nicht an mein neues Auto, das ich mir kaufen möchte oder was auch immer, sondern an Gott. Gott, ich danke dir, dass ich lebe, dass ich noch meine Glieder bewegen kann. Ich danke dir für den neuen Tag. Ich danke dir. Es ist ein Geschenk von dir. Ja, heute bin ich 65 Jahre alt. Man mag es nicht glauben, aber es ist so. Und wisst ihr was? Ich liebe diesen Gott vom ganzen Herzen. Nicht weniger als damals, sondern mehr. Und er ist mittendrin in meinem Leben. Als Christen können wir sagen, Gott ist die Liebe unseres Lebens. Und dass wir ihn auch über alles lieben. Die Frage ist, willst du es auch? Gott über alles lieben? Du denkst dir vielleicht, das ist doch unmöglich. Doch, es ist möglich. Es ist möglich, damit der ganze Schleier der anderen Dinge, der von deinem geistigen Auge da ist, einfach weggeschoben wird. Gott auf der ersten Stelle. Also Anbetung, was ist das? Eine anbetende Gemeinde sein. Zuerst Gott suchen und sich nach seinen Maßstäben orientieren. Denkt einer, ich dachte schon immer, das bedeutet Lieder singen. Auch. Aber das ist noch wichtiger. Anbetung bedeutet, in einer lebendigen Beziehung zu ihm zu stehen. Also nicht tot. Ich stehe seit 30 Jahren im Glauben. Ich gehe zwar nicht zur Kirche, ich bete nicht. Nein. In einer lebendigen Beziehung. Eigene Gaben und Fähigkeiten für ihn einzusetzen, ist auch Anbetung. Der Reihe nach. Gott bewusst suchen und sich an seinen Maßstäben orientieren. Das ist etwas, was einen Christen auszeichnet und von einer Religion unterscheidet. Ich verdiene mir nichts. Es geht nicht darum, dass ich mir Gottes Liebe verdienen muss. Nein, sondern ich suche bewusst Gott. Und zwar in allen Umständen meines Lebens. Ich lese in seinem Wort und ich versuche mich nach seinen Maßstäben, die dort stehen, zu orientieren. Anbetung ist nicht, dass ich meinen Geist an das Universum verliere. Das sagen auch manche religiöse Menschen. Das ist auch kein religiöser Rauschzustand, in den wir uns hineinsingen können, zum Beispiel. Anbetung heißt, ich will Gott ganz bewusst ehren. Ich will ihn lieben und sein Wort ernst nehmen. Ich will mein ganzes Leben nach ihm ausrichten und will ich mich auf ihn konzentrieren. Das ist eine ganze Menge Holz, wenn man sich das so auf der Zunge und auf der Seele zergehen lässt. Was sagt Jesus noch einmal? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Genau das ist es. Das bedeutet es. Und die Anbetungszeit, die wir sonntags haben, in einer Gemeinde mehr, in der anderen weniger, ist zwar schön und sie fasst akustisch vielleicht das zusammen, was uns hoffentlich die ganze Woche durch auch innerlich auszeichnet. Wir lieben unseren Herrn und wir dienen ihm gerne. Sei also ganz bei der Sache, wenn es um Gott geht. Ganz bei der Sache. Ich will es noch einmal vorlesen, was ganz wichtig ist, nämlich Psalm 139. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Da könnt ihr euren ganzen Tagesablauf da hinein beamen sozusagen und die einzelnen Punkte da finden. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch, du bist immer dabei. Ja, Gott ist ganz bei der Sache, wenn es um uns geht. Er ist immer dabei, immer. Und der größte Ausdruck der Liebe Gottes zu uns besteht darin, dass wir seine ungeteilte Aufmerksamkeit genießen. Das ist es. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Ja, wie oft haben Männer geklagt, ach, meine Frau beschwert sich immer wieder und weint, ich würde sie nicht lieben. Stimmt gar nicht. Dabei tue ich doch alles für sie. Ich arbeite, ich schaffe das Geld heran, tue alles, um ihr das Leben zu erleichtern. Aber sie sagt, ich nehme sie nicht wahr. Hallo? Was wollen die Frauen? Mehr Aufmerksamkeit. Hallo? Aufwachen. Mehr Aufmerksamkeit. Dass du Geld nach Hause bringst. Das ist noch nicht Aufmerksamkeit für deine Frau. Anschauen, in die Augen gucken, anfassen, umarmen und sagen, ich liebe dich, Schatz. Ja. Das ist mehr wert als 1.000 Euro vielleicht. Das ist also Liebe. Zeit für den anderen zu haben, so wie Gott Zeit für uns hat. Ihn bewusst wahrzunehmen. Das ist wahre Liebe. Könnt ihr euch an eure erste Liebe noch erinnern? Oh, vor 57 Jahren, ja. Oder wie auch immer. Ja, oder war das gerade vor 3 Jahren noch? Ja. Nichts konnte den Gedanken an deine oder an deinen Geliebten verdrängen. Sie war immer da. Ob ich liege oder stehe. Ja, genau. Wie in dem Saal. Sie war immer da. Du musstest unaufhörlich an sie denken. Du bist morgen aufgewacht. Ach, Christina. Ja. Oder, ach, der Klaus. Und so weiter. Wie auch immer. Unsere Liebe kann aber erkalten. Und wir stellen fest im Laufe unseres Lebens, auch Ehelebens, wenn wir nicht dran arbeiten, es nicht einüben und pflegen, da erkaltet sie. Da wachst du auf und denkst du, ja, ans Frühstück vielleicht, ja. Und schon gar nicht an deine Angetraute oder an Gott. Anbetung bedeutet Gott bewusst suchen, ihn wahrnehmen, sich nach seinen Maßstäben orientieren. Ja, so ist das. Wir haben gerade gehört im Römer 12, was bedeutet eigentlich christlicher Gottesdienst? Dort wird unser ganzes Leben beschrieben als Gottesdienst. Alles, was uns ausmacht, ist ein Gottesdienst. Für diejenigen, die das nicht geschnallt haben während der Lesung, sage ich das deutlich. Alles ist ein Gottesdienst, kann ein Gottesdienst sein, wenn wir es bewusst so sehen. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wie kannst du dich an Gott, auf Gott konzentrieren? Dadurch, dass du dir zu bestimmten Zeiten auch Freiräume schaffst. Dass du dich daran erinnerst, das, was ich jetzt mache, an der Tastatur, am Computer, im Büro, ist ein Gottesdienst. Okay? Wenn ich in der Küche werke, es ist ein Gottesdienst. Und wenn ich da Schnee schippe oder den Dreck kehre oder was auch immer, staubsauge, ein Gottesdienst. Ich sage das immer wieder, aber es begeistert mich auch immer wieder. Denn das Schwierigste ist, den Zugang zu finden zu dieser Tätigkeit und zu sagen, das ist auch Gottesdienst. Das ist auch zur Ehre Gottes. Auch das ist Anbetung und das erfreut Gott. Was tut die Welt? Die Leute schimpfen, ach Mensch, muss ich diese Arbeit tun und ich würde lieber an der Stelle das und das machen. Auch fromme Leute. Ich habe früher auch so gedacht, Mensch, ich muss jetzt das machen. Ich hätte in dieser Zeit was aus einem frommen Buch lesen können oder mich hinsetzen und beten. Schon lange denke ich nicht so. Ich putze das Klo und lobe Gott. Ja, du kannst dabei ein schönes Lobpreislied pfeifen und singen. Ja, das ist was Schönes. Und auf einmal ist die Arbeit keine Last. Es ekelt dich nicht an, sondern es macht dir Freude. Ich tue das für meine Familie, für meinen Arbeitgeber, aber auch für Gott und in erster Linie für Gott. Ja, aber man soll sich auch zu bestimmten Zeiten Zeit nehmen, um ganz bewusst sich hinzusetzen. Vielleicht, wenn du mit dem Bus zur Arbeit fährst, mit dem Auto ist schwierig, und da kannst du auch beten, stille Zeit halten für dein Leben. Und das wird für dich sich als ganz wichtig erweisen. Es ist deine Entscheidung, ob du es willst oder nicht. Und das geschieht, indem du dich auf Gott konzentrierst. Schaffe dir also Freiräume zum Bibellesen, zum Gebet. Finde die Freiräume für dich heraus. Du hast Termine, Zahnarzttermin, wunderbar. Im Wartezimmer kannst du auch beten. Du kannst auch in deinem Smartphone in die Bibel lesen oder die Bibel gleich mitnehmen. Auf dem Stuhl, schwierig, wenn das gebohrt wird, ja. Aber ich habe mir sagen lassen, das geht auch. Ja, richte dich nach seiner Führung aus. Das ist ein Fundament deines geistlichen Lebens, so das Leben zu erfassen und zu sehen. Konzentriere dich deshalb auf Gott. Und immer wieder muss man sich selber daran erinnern, wie die Psalmschreiber immer wieder ihre Seele schütteln müssen und sagen, lobe den Herrn, meine Seele, wach auf. Ja, vielleicht verstehen wir jetzt besser die Psalmen. Ja, in lebendige Beziehung zu Gott zu stehen. Das bedeutet Anbetung. Ja, ich denke da an eine Situation. Da war bei mir einmal ein Mann mit einer ganz schweren Vergangenheit und sagte zu mir, wissen Sie, mein Vater hat nie zu mir gesagt, ich habe dich lieb, ich liebe dich. Aber dafür Dafür hat er mich regelmäßig verprügelt. Das ist traurig. Das ist traurig, wenn ein Mann sein Resümee über seine Kindheit zieht. Andere hatten es auch nicht besser. Sie wurden vielleicht nicht geschlagen, aber über die Liebe wurde in der Familie nie gesprochen. Geschweige denn, dass man sich das gegenseitig gesagt hat. Dieses "Ich liebe dich" kommt vielen ganz schwer über die Lippen, also in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Irgendwie empfinden es viele als peinlich, unmännlich vor allem, viel zu sentimental. Etwas wie die sogenannten Weicheier oder zu wenig Norddeutsch. Na gut, ich bin hier kein Norddeutscher, unbefangen also. Aber, nein, ein Scherz. Aber wisst ihr, was dabei komisch ist? Wir alle, aber wirklich alle, sehnen uns danach, geliebt zu werden. Und auch das zu hören, ich hab dich gern, ich liebe dich. Diese Sehnsucht steckt in uns. Leider sind wir in solchem gesellschaftlichen Klima aufgewachsen, dass das schwer macht. Wie um alles in der Welt soll man Gott sagen können, dass man ihn liebt? Wenn wir das anderen Menschen nicht sagen können, dann haben wir auch Schwierigkeiten, das Gott zu sagen. Aber keine Bange, Gott kommt uns zuvor. Gott schaut uns an und sagt, ich liebe dich. Und ich auch. Und ich erst recht. Ich liebe dich. Ich liebe den Günther, den Klaus, die Sonja, den Frank, die Helena oder sogar den Janusz. Ich liebe dich. Und jetzt kommt die Frage, wie reagiere ich auf diese Liebeserklärung Gottes, wenn er das zu mir sagt? Wie reagiere ich darauf? Der Apostel Johannes schreibt im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 19, folgendes. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott ist in der Liebe immer schneller als wir. Er hat uns geliebt, bevor wir erschaffen wurden, bevor wir auf diese Welt gekommen sind, bevor wir gezeugt wurden. Das heißt, Gott ist das volle Risiko eingegangen. Er wusste nicht, dass aus dir so einer oder so einer wird. Das meine ich nicht negativ. Und habe trotzdem schon vorher gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Er kann überhaupt nicht davon ausgehen, dass die Geschichte mit uns ein Happy Ende hat. Dass wir diese Liebe erwidern. Und trotzdem liebt er uns. Er muss damit leben, dass viele Menschen sich einen Dreck um seine Liebeserklärung scheren. Und trotzdem sagt er ganz, ganz offen, ohne Rückendeckung, ich liebe dich. Was für ein Gott. Was für ein Gott haben wir? Wir Christen können von einem solchen Gott sprechen. Denn die meisten Religionen haben einen solchen Gott überhaupt nicht. Ich will dir jetzt etwas sagen. Vielleicht ist das eine ungewöhnliche Frage, aber es ist gut, wenn sie einmal gestellt wird. Hast du jemals zu Gott gesagt, Gott, ich liebe dich? Ja, einer hat's gesagt. Hast du jemals gesagt, zu Gott gesagt, Gott, ich liebe dich? Ja, sind schon mehr. Dann frage ich noch einmal, wie bei Petrus. Hast du schon einmal zu Gott gesagt, ich liebe dich? Ja, ach, das hört sich viel, viel, viel besser an. Ja, immer so antworten, ja? Nein, also. Sag's ihm immer wieder. Gott hört es unheimlich gerne, wenn wir ihm, ich liebe dich, sagen. Und das hören gerne auch andere Menschen. Sehr gerne, dass wir ihnen das sagen. Die Bibel sagt uns, dass Gott der Bräutigam ist und die Gemeinde die Braut. Ja, das ist eine Liebesgeschichte zwischen Gott und uns. In Hosea 6 lesen wir Folgendes, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht an Brandopfer. Das ähnelt dem Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 12, was wir schon gehört haben heute. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes und nicht an Brandopfer. Mit anderen Worten, Religion ergibt persönlicher Glaube, Liebesbeziehung, ja. Liebesbeziehung, dass wir uns immer besser kennenlernen, ja. So ist es. Wunderbar, wie das in der Bibel steht. Also jeden Morgen, wenn du aufstehst, kannst du sagen, bei allem, was an diesem Tag geschehen sollte, Gott, am Ende dieses Tages möchte ich dich ein Stückchen mehr lieben. Und ich möchte dich ein Stückchen mehr erkennen. Ja, das ist mein Ziel. Egal, was dieser Tag bringt. Egal, ob unsere Träume vielleicht an diesem Tag platzen, zerplatzen. Egal, wie es ausgeht. Und du wirst überrascht sein, wenn du ihm dich Gott wirklich auslieferst. Wenn du ihm fest mit ihm, mit seiner Wirkung rechnest, dann wirst du überrascht sein, was du alles so mit Gott erlebst. Rechne fest mit Gott in deinem Leben. Liefere dich ihm ganz aus, denn das ist der Grund, weshalb dein Herz schlägt. Darum leben wir. Was hindert dich eigentlich daran, diesem großen Herrn dein Leben auszuliefern? Du bist vielleicht so ein Fan. Das gefällt dir und da klatschst du an der Stelle, an der anderen Stelle. Aber du bist nicht sein Jünger. Hast du Angst, etwas zu verpassen? Das Leben ist noch zu schade, um so fromm zu werden, sagen viele. Wenn ich mal im Ruhestand bin, älter, vielleicht am Sterbebett, das ist keine richtige Einstellung. Wir haben heute gehört, mit 58 plötzlich ist eine gestorben. Manche sterben sogar mit 35. Traust du dir einfach nicht zu, ihn zu lieben? Mach dir bewusst heute, wie sehr dich Gott liebt. Und wir wissen als Christen, er hat seinen Sohn hingegeben. Er ist auf diese Erde gekommen. Und hat all unsere Schuld auf sich genommen, ist am Kreuz dafür gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren. So wichtig waren wir und sind wir diesem Gott. Ich habe gestern ein Lied gehört und ich bin immer wieder begeistert von älteren Liedern. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Stellt euch das vor. 1000 Zungen. Und einen tausendfachen Mund. So stimmt ich damit um die Wette, vom allertiefsten Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an von dem, was Gott an mir getan. Das heißt, unser Mund reicht überhaupt nicht aus. Selbst 1000 hätten nicht ausgereicht. So groß ist Gottes Liebe zu uns, damit wir ihn loben und preisen. Und kommen wir zum Schluss. Ja, Anbetung bedeutet, eigene Gaben und Fähigkeiten einzusetzen, stand auch in dem Abschnitt aus dem Römerbrief Kapitel 12. Alles, was ich habe, was mich ausmacht, für Gott einzusetzen. Zu Gottes Ehre. Es sind Christen, die ja nicht immer fragen, wie die anderen auf sie reagieren, sondern sie setzen das ein, was sie haben. Da habe ich einen wunderbaren Vers dazu, könnte uns ermutigen. Tu eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für die Menschen. Habe ich euch mit dem Klo erzählt, ja? Genau. Egal welche Arbeit, als wäre sie für den Herrn und nicht für die Menschen. Nicht für deinen Chef, den du vielleicht für nicht so ganz schlau hältst. Für Gott selbst. Und diese Aussage kann unser Leben gründlich, aber wirklich gründlich, grundlegend verändern. Und auch hier in unserer Gemeinde. Da gibt es welche unter uns, die setzen sich seit zig Jahren ein oder seit vielen Jahren und haben den Eindruck, keiner sieht es, es wird nur gemeckert. Egal, was du machst. Das ist schwierig dann, immer wieder sich diese Einstellung zu erarbeiten und sich daran zu erinnern. Und wenn du dabei noch den Eindruck hast, es gibt zig Leute, die machen gar nichts, dann wird es einem schon ein bisschen mulmig. Da ist die Motivation schwer. Diesen Vers immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen. Das heißt aber für die Meckerer nicht, sie können weiter meckern, sondern sie sollen diesen Vers sich heute ganz, ganz fett in ihre Gedanken reinschreiben, auch in ihre Herzen. Ob es Putzen im Gemeindehaus ist, Kaffee kochen, Mitarbeit im Lebensraum, Kindergottesdienst, Technik, egal was. Alles, was ich gerne tue, was ich tue, tue ich gerne, weil ich, als ob ich das nicht wie die Menschen, sondern wie den Herrn täte. Ja, das ist eine Arbeit, das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Ja, Anbetung ist, wenn wir unsere Gaben, Zeit, Kraft und Fähigkeiten dienend für Gott einsetzen. Wir haben auch im Römerbrief gelesen, wer viel Geld hat, ja, der hat den anderen, der kann den anderen helfen. Oder soll sogar. Gibt es keine Gabe, die man da irgendwie auslassen könnte? Vielleicht sagst du dir nach dieser Predigt, ja, lieber Jesus, ich freue mich, dass du mir in dieser Gemeinde die Möglichkeit gibst, mich für dich, für die anderen Menschen einzusetzen. Deshalb gehe ich da zu dem Infotisch im Foyer und frage, wo kann ich hier mitarbeiten? Oder ich komme auf den Gemeindeleiter zu, das ist derjenige, der uns begrüßt hat heute, Inge Heuer, und frage ihn, ja, tu das. Denn wenn du das tust, so wie in diesem Vers steht, dann wird das dein ganzes Leben prägen. Gott prägt dein Leben durch deinen Dienst. Noch einmal, Matthäus 5,16, so lasst euer Leben leuchten vor den Leuten, euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe da so ein Bild gefunden. Könnt ihr das erkennen? Einer hilft den Bedürftigen. Und in der Pfütze, was spiegelt sich? Der eine, der hilft. Das ist ein Bild von Jesus. Er spiegelt Jesus wieder. Ja. Alles, was ihr einem der Geringsten unter euch getan habt, habt ihr mir getan. Und er tut das durch uns. Das ist die Anbetung, die unser Leben verändert. Also eine anbetende Gemeinde bedeutet Gott suchen und sich an seinen Maßstäben orientieren. Sie bedeutet, in einer lebendigen Beziehung zu Gott zu stehen und unsere Gaben und Fähigkeiten für Gott einzusetzen. Tja. Wir haben als Gemeinde einige Ziele. Auch die Anbetung ist ganz, ganz klares Ziel. Ohne Anbetung kommen wir überhaupt nicht aus. Da ist unser Christsein nicht möglich. Ich möchte beten. Wir stehen dazu auf und bleiben stehen zum nachfolgenden Lied. Da hatte ich noch einen Liedtext, bitte. Zum Schluss. Einblenden. Genau. Ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. Im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. Das sing ich dir im höheren Chor, viel tausend Halleluja vor. Ja, Herr, wir wollen diese viele tausend Hallelujas auch in unserem Alltag singen. Hilf uns bitte dabei. Präge unser Leben, damit das, was wir tun und lassen, zu deiner Ehre gereicht. In Jesu Namen. Amen.